Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Frau Landesbischöfin, wann hat man Ihnen zuletzt geraten, die Kirche mal im Dorf zu lassen?
Es gibt ja immer wieder Debatten, auch hitzige Diskussionen, in denen man dann vielleicht auch ein bisschen mit der eigenen Meinungsbildung übers Ziel hinausschießt und dass dann mal jemand sagt, jetzt lass aber mal die Kirche im Dorf. Das habe ich des Öfteren erlebt. Aber das Stichwort selber, die Kirche im Dorf zu lassen, hat tatsächlich vor gar nicht 24 Stunden eine Rolle gespielt in einem Gespräch mit Mitgliedern der Landesregierung in Halle, und zwar mit Mitgliedern der Landesregierung Sachsen-Anhalt. Und dort erzählte der Kirchenpräsident einer der Landeskirchen, die dort in Sachsen-Anhalt sind, davon, dass es eine Aktion geben wird, dass an die Kirchen das Plakat gehangen wird, wir lassen die Kirche im Dorf. Denn das ist ein Anliegen. Jedes Sprichwort hat eine tiefe Wahrheit in sich und die Kirche gehört ins Dorf. Ja.
Über Sprichworte wollen wir heute nicht so viel reden, dafür aber über die Bedeutung der Ortsgemeinde. So gesehen passt das ja sehr, sehr gut. Und die Aufgabe der Kirche in Gegenwart und Zukunft. Aber zunächst begrüße ich unsere Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und den Politik-Nerds-Podcast anhört. Mein Name ist Niklas Kleinrichter. Ich bin einer von vier Redakteuren beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Und mein Gast heute ist Christina Maria Bammel, die neue Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig. Herzlich willkommen hier in Hannover. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin gern hier.
Frau Landesbischöfin, im November wurden Sie gewählt, seit Mai sind Sie jetzt im Dienst. Ende Juni sind Sie offiziell ins Amt eingeführt worden. Wir sprechen jetzt am 8. Juli, kurz zur Einordnung. Aber sind Sie denn jetzt eigentlich schon so richtig angekommen in Braunschweig bzw. in Wolfenbüttel, da wo ja die Landeskirche ihren Sitz hat?
Landeskirchenamt befindet sich in Wolfenbüttel. Dort wohne ich auch mit enormer Freude. Die Landeskirche selber zwischen Bad Kandersheim, Goslar, Bad Harzburg, Blankenburg, Vosfelde, Braunschweig, Helmstedt-Königslutter ist also größer als diese beiden Orte. Ich komme dort an, ich bereise die Landeskirche, ich führe viele Gespräche. Ich bin beeindruckt von dem Weitblick, den man manchmal haben kann, wenn man an bestimmten Stellen in dieser Region steht. Und ich finde, dieser Weitblick passt auch zu der Weitherzigkeit der Menschen, die ich an allen Ecken und Enden treffe. Ich bin mit einem großen Vertrauensvorschuss in Empfang genommen worden. Ich erlebe unfassbar viele Menschen, die engagiert, ehrenamtlich, beruflich sind, die sich mit Hingabe, mit einer Passion einsetzen für diese Kirche, für die Menschen in dieser Region. Also Sie merken, ich habe unglaublich viel Wind unter den Flügeln und ich bin einfach nur begeistert, jeden Tag, den ich in dieser Landeskirche unterwegs sein darf.
Das merkt man Ihnen an und Sie begegnen vielen neuen Menschen. Sie kommen ja gerade aus Berlin beruflich. Mal ganz salopp gefragt, was unterscheidet denn die Braunschweiger allgemein gesprochen, also die Christenmenschen in der Landeskirche in Braunschweig, von denen in Berlin?
Berlin hat nochmal eine andere Herausforderung. Die Landeskirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, hat ja auch mit einer Spannung zu arbeiten zwischen einer großen Metropole mit sehr viel Internationalität und gleichzeitig auch sehr, sehr ländlichen Regionen, Brandenburg bis hinunter nach Sachsen, die Lausitz, die Oberlausitz eben auch. Das sind nochmal andere Spannungsverhältnisse. Menschen leben in der Metropole Berlin nochmal in einer ganz anderen Dichte. Die religiöse Vielfalt fordert auch nochmal auf eine eigene Weise heraus. Soziale Spannungen spielen auch nochmal eine andere Rolle. Aber als Landeskirche würde ich sagen, oder als Landeskirchen würde ich sagen, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind sehr, sehr ähnliche. Wir merken immer wieder, und das nicht erst seit gestern, herkömmliche Lösungen tragen nicht mehr einfach so. Wir stehen vor neuen Aufgaben, es gibt Umbrüche, es gibt Abbrüche und da verbindet uns auch fast noch mehr, als uns trennt. Und das Zusammenspiel ostwestlich und die europäischen Veränderungen, von den globalen Veränderungen zu sprechen, da schauen wir ja alle gemeinsam drauf. Was ich sagen würde, was in Braunschweig und in der Braunschweiger Landeskirche mir so positiv ins Herz fällt, ist, dass es eine sehr nachbarschaftliche Kirche ist und dass eine Nähe da ist, die auf die es ankommt, sie gut zu gestalten. Und ich erlebe einen so beherzten Sinn von Pragmatismus. Und ich würde auch mal sagen, wenn man erstmal einen Prozess angefangen hat, dass man da auch ganz treu mit umgeht und dass man es hochprofessionell tut, sowohl ehrenamtliche als auch berufliche, dass so diese drei Ps, die springen mich hier sehr an. Sehr pragmatisch, sehr prozessorientiert, sehr professionell.
Über den Prozess wollen wir gleich noch ein bisschen reden. Doch zunächst möchte ich noch ein bisschen mehr von Ihnen erfahren, Sie besser kennenlernen. Sie sind ja eigentlich eine neue Niedersächsin, also hier auch in diesem politisch-kirchlichen Kosmos neu unterwegs. Ich habe ein bisschen mir was angelesen, da reicht ja schon Wikipedia. Sie sind aufgewachsen, zumindest kurzzeitig haben Sie gerade schon im Vorgespräch gesagt, in Erfurt. Studiert haben Sie in Marburg, Berlin und Philadelphia. Zuletzt waren Sie nun, wie eben schon gesagt, in Berlin tätig und zwar als Pröbstin des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, immer ein sehr langer Name, kurz ECWO abgekürzt. Und dort leiteten Sie die Abteilung für theologische Grundsatzfragen und kirchliches Leben. Das war jetzt nur ein ganz, ganz, ganz kurzer Abriss Ihrer beruflichen Lebensstation. Was würden Sie denn aber sagen, welche Erfahrungen auf Ihrem Lebens- und Berufsweg haben Sie ganz besonders geprägt?
Das sind ganz verschiedene Erfahrungen. Ich will noch eine Sache ergänzen, die vor allem steht. Ich bin Pfarrerin mit Leib und Seele. Ich bin Pfarrerin, habe nach einer Zeit der wissenschaftlichen Arbeit an der Humboldt-Universität das mit fliegenden Fahnen auch entschieden, ins Pfarramt zu gehen, nach einer kurzen Zeit in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und dass der Weg dorthin auch von ganz besonderen Meilensteinen geprägt worden ist, von Menschen, die mich sehr geprägt und geformt und beeinflusst haben, das gehört eben mit dazu. Eine sehr, sehr wichtige Erfahrung meines Lebens, es ist die Freiheitserfahrung, die kein Moment zu früh, kein Moment zu spät gekommen war, war der Herbst 1989 und dann die Einheit 1990. Dieser Augenblick, dass ein Land sich so verändern kann und dass es einen solchen geschichtlichen Einschnitt gibt, der das Leben so, so vieler Menschen in ein neues Licht stellt, in eine neue Freiheit stellt. Da habe ich mir voll und ganz von diesem Wunder, ich bezeichne es immer noch als ein Wunder, die Hände füllen lassen. Ich habe Träume gehabt, als 14-, 15-Jährige einmal in einem anderen Land studieren zu können, andere Sprachen zu lernen als die vorgegebenen, um Menschen kennenzulernen, mit Menschen in Kontakt zu gehen, die auf anderen Kontinenten sind, meine Meinung sagen zu können, ohne Angst zu haben. All diese Träume haben sich verwirklicht, dass sich nach 1990 für viele Menschen auch andere Dinge verwirklicht haben, dass mit den erfüllten Träumen auch viele Unsicherheiten kamen, viele Abbrüche. Das ist noch einmal ein anderes Thema. Es hat uns auch familiär durchaus betroffen. Allerdings, dieses große Wunder, diese Erfahrung macht mein Herz bis heute dankbar, dass es dann möglich war, in den USA zu studieren, ein Land kennenzulernen mit einer Geschichte, mit einer Demokratiegeschichte. Jetzt, über 30 Jahre später, sage ich noch einmal, wie kostbar ist mir diese Erfahrung, dass ich Amerika auch so kennengelernt habe, wie ich es damals kennengelernt habe. Eine Interreligiosität, die ich dort erlebt habe, eine selbstverständlich gelebte Interreligiosität, die mich nochmal in meiner eigenen evangelischen Identität sehr, sehr geprägt hat und sehr auf die Spur gebracht hat. Eine Professorin, die ich dort kennenlernen durfte, die mich noch einmal auch in der feministischen Theologie auf ein Gleis gesetzt hat, das mich bis heute im Grunde genommen trägt, Katie Cannon. Das sind so Meilensteine, die sehr wichtig gewesen sind auf dem Weg dorthin, Pfarrerin zu werden und Seelsorgerin zu werden in einer Stadt dann, die gerade auch Brüche in sich trägt und die ein eigenes Tempo, eine eigene Schnelllebigkeit mit sich gebracht hat. Und dort standfest auch nochmal eine andere Lebensentwürfe dem entgegenzusetzen und dabei gleichzeitig verschiedene Lebensentwürfe miteinander zu verbinden unter dem Dach einer Gemeinde. Das ist etwas, was mich enorm herausgefordert hat, was mir enorme Freude gemacht hat und dann letztlich auch mit eine Grundlage dafür gelegt hat, dass ich dann von dort aus auch weitergehen konnte in die Behandlung theologischer Grundsatzfragen für eine Landeskirche.
Brüche, also Umbrüche, Aufbrüche haben ihr Leben sehr geprägt. Die Kirche selber ist jetzt ja auch in einem großen Umbruch. Die Kirchen schrumpfen. Überall suchen die Kirchen nun also auch nach einem Prozess, der sie in eine neue Zukunft führen kann, in eine neue Rolle führen kann, eine neue Struktur führen kann, ohne dass die, die noch da sind, dadurch gekränkt werden oder sich vielleicht abgestoßen fühlen. In Braunschweig fiel ja die Entscheidung für das künftige Modell noch bevor sie gewählt wurden, eigentlich ja auf derselben Synode. Es wurde beschlossen, wo es weitergehen soll. Der Prozess lief vorher, dann gab es die Entscheidung für das Modell. Ich glaube, einen Tag später wurden sie gewählt. Entlastet sie das, weil sie die Entscheidung ja nicht herbeigeführt haben, jetzt aber mit umsetzen? Oder belastet sie gerade eher die Bürde, das jetzt umsetzen zu müssen, wo sie am Prozess nicht beteiligt gewesen sind?
Dieser Prozess der Transformation der Strukturen des Zusammenarbeitens hat ja schon wesentlich früher begonnen. Und während des Bewerbungsverfahrens, während der Kennenlerngespräche, hat das natürlich eine Rolle gespielt. Und diese transformativen Schritte, diese Strukturanpassung und Veränderung, der gesamte Zukunftsprozess, hat durchweg eine Rolle gespielt. Und das ist das, was mich ja extra beflügelt hat und motiviert hat, meinen Hut in den Ring zu werfen und tatsächlich auch nochmal einzutragen. Ich komme aus einer Landeskirche, in der es massive Umbrüche gegeben hat, schon seit Ende der 90er Jahre, verschiedene Zukunftsprozesse, verschiedene Transformationsprozesse mit verschiedenen Ausrichtungen. Ich trage diese Erfahrung gern ein. Also das hat mich eher gelockt, gezogen und jetzt beflügelt es mich auch. Und mich reizt daran oder mich fasziniert daran, dass die Synode das in einer Haltung macht, oder ich habe zumindest diese Haltung erkannt, die sagt, wir haben hier nicht das eine Modell, das wir jetzt einfach mal über alles legen und dann wird das schon gut. Wir haben hier nicht ein super Rezept und alle kochen danach, sondern wir wollen darüber auch, wir sind committed, wir wollen diesen Weg gehen, aber wir wollen ihn immer wieder im Konsens suchen, den richtigen Weg. Wir wollen ins Gespräch gehen, aber wir wissen, wir haben ein Bild, das wir jetzt miteinander schärfen müssen. Das Bild ist, wie können wir lokal Gemeinschaft leben, selbsttätige Gemeinde und gleichzeitig regional verantwortlich das tragen, was man regional zusammentragen kann. Das ist etwas, was hineinkommt in eine Zeit, in der natürlich auch viele Gemeinden, das spreche ich jetzt auch EKD-weit, durch Fusionsbemühungen eine gewisse Erschöpfung erreicht haben. Und das meine ich, wenn ich sage, herkömmliche Lösungen bringen uns nicht in die Zukunft. Wir brauchen also einen anderen Ansatz. Und dieser andere Ansatz, den hat die Synode gesucht. Und ich denke, wir finden das auch weiter zusammen jetzt, wie wir das schrittweise miteinander umsetzen können. Und insofern, Sie haben davon gesprochen, die noch da sind. Man kann das noch in zweierlei Hinsichten lesen und hören. Es gibt ein noch im Sinne auch von noch nicht. Es ist vielleicht noch nicht dort, wo wir Gemeinschaft am Ort sein können, wohlbehalten, vital. Und noch nicht das Bild da, wie regional verantwortet werden kann. Und auf dieses noch nicht hin arbeite ich. Gemeinsam mit vielen hoch engagierten Freiwilligen, gemeinsam mit vielen Beruflichen. Und allen miteinander ist klar, Kleinteiligkeit ist nicht die Zukunft. Wir können nicht nur kleinteilig weiterarbeiten und wir können auch nicht nur jeder für sich, sondern wir brauchen Kooperativität, solidarisches Miteinanderdenken. Und das sind so die Linien, die mich sehr fasziniert haben von Anfang an.
Schauen wir noch mal kurz auf die Grundstruktur, die man sich da jetzt überlegt hat in der Landeskirche Braunschweig. Dazu gehören derzeit 268 Gemeinden in 11 Propsteien. Verteilt zwischen Harz und Heide. Und künftig sollen aber nur noch 4 dieser Propsteien übrig bleiben, also von 11 runter auf 4. Und in jeder dieser Propsteien soll es dann nur noch 4 sogenannte Regionalgemeinden geben. Jetzt ist die Hoffnung, dass dieser Zusammenschluss zu den 4x4 Regionalgemeinden vor Ort selbstbestimmt funktioniert. Bis 2042 sollen dann aber diese Propsteien auch aufgelöst werden, sodass am Ende nur noch die Landeskirche und 16 Regionalgemeinden übrig bleiben. Habe ich das erst einmal richtig verstanden?
Von der Linie her ist das tatsächlich das, was die Synode nach einem langen Prozess auch der theologischen Diskussion, was haben wir eigentlich für einen Auftrag als Kirche, tatsächlich so als Eckpunkte gefunden hat. Dabei ist der Synode und allen, die schon seit längerem daran arbeiten, ja auch eines sehr, sehr wichtig. Wir wollen uns nicht erschöpfen in kirchlicher Selbstverwaltung. Wir brauchen also so viel Selbstverwaltung wie notwendig und so wenig wie möglich. Und dass Gemeinden auf der regionalen Ebene größer sind, das ist der Schirm, das ist die Regionalebene, der Schirm, der ermöglichen soll, dass Gemeinden lokal aktiv sein können, vital sein können. Und damit meine ich jetzt auch, und jetzt weite ich ein bisschen den Blick, es geht nicht nur um einen Kirchturm, sondern Gemeinde entsteht auch dort, manchmal auf Zeit, manchmal nur um ein bestimmtes Projekt herum. Gemeinde entsteht auch dort, wo Kitas sind, wo ein Krankenhaus ist und eine Struktur von Ehrenamtlichen unter der Leitung einer professionellen Seelsorgerin ist. Also es gibt mehr kirchliche Orte als die Gemeinde am Kirchturm. Und die alle unter einem Schirm des regionalen Leitens. Darum geht es. Die Propsteien sind wiederum deshalb da, weil dort administrative Dinge so gemeinsam getragen werden können, dass dann auch möglich ist, mehr Professionalität finanzieren zu können. Und diese Professionalität kann dann wiederum Pfarrpersonen entlasten. Wenn heute nämlich Pfarrpersonen sagen, ich breche unter der Last von 70-80% Geschäftsführung oder Administration zusammen und ich komme nicht dazu, mein Eigentliches zu tun, Gemeinschaft zu feiern, Zeiten fürs Gebet, für die Lebensbegleitung anzubieten, Seelsorge anzubieten. Seelsorge ist die Muttersprache unserer Kirche. Ich komme nicht dazu. Dann müssen wir das ändern. Und das wird ermöglicht, wenn wir Ressourcen zusammenlegen, um da professionelle Unterstützung zu leisten. Das heißt nicht, dass es keine Professionalität an den lokalen Orten gibt. Die braucht es auch. Und wie gesagt, Professionalität steckt sowohl in der Ehrenamtlichkeit wie auch in der Beruflichkeit. Und beides miteinander zu verbinden, das regiolokale Denken, lokal stärken, regional unterstützen. Darum geht's. Ja, Sie haben es richtig verstanden.
Ist das denn nun ein Prozess, der besonders innovativ ist? Vielleicht haben Sie da einen anderen Blick. Sie kommen aus einer anderen Landeskirche. Sie haben vielleicht auch einen EKD-Blick, den ich hier in Hannover sitzend so nicht habe. Ist da die Landeskirche in Braunschweig schon besonders weit? Oder ist das auch etwas, wo gerade vielleicht die Kirchen in Westdeutschland ganz viel lernen können davon, wie das in Ostdeutschland schon in den vergangenen 30 Jahren diskutiert wurde?
Ja, ich glaube, im Osten unseres Landes haben wir sicherlich einen gewissen Problemvorsprung in den vergangenen Jahren gehabt. Wenn Sie mit Gemeinden arbeiten, die mit der Wirklichkeit konfrontiert sind, dass die evangelische Mitgliedschaft bei 7% oder bei 10% ist in einer Stadt oder in einem Dorf oder noch weniger, wenn sie anders arbeiten mit einer wirtschaftlichen Kraft in bestimmten Regionen, dann sind das natürlich Herausforderungen. Da kann man schon eine Menge lernen. Ich glaube, dass Braunschweig durchaus eine Menge Beherztheit in den Sprung jetzt gelegt hat, weiterzudenken als bis zum Ende des Jahrzehnts. Und das Innovative ist immer dann, wenn man sagt, wir könnten noch so weitermachen wie bisher, aber wir bereiten uns heute schon auf morgen vor. Wir antizipieren Zukunftsszenarien und bereiten uns darauf vor. Wir denken über unsere Generation hinaus. Das halte ich für unglaublich unterstützenswert. Und ob jetzt das innovativ passt oder nicht, das ist das Entscheidende dabei. Und ich halte auch für sehr, sehr wichtig, dass wir nicht einfach nur Strukturen nochmal ein bisschen anpassen und nochmal ein bisschen anpassen, sondern schon etwas mehr weiten. Und dann davon auch erzählen, wo es gelingt. Es gibt Propsteien, die eine solche Stärkung der Regionalebene bereits eingeführt haben, gesagt haben, wir sind jetzt alle gemeinsam ein Vorstand, über 100. Wir sind jetzt gemeinsam ein Vorstand, wir denken jetzt als eine Gemeinde. Wie kann das gehen? Was brauchen wir da? Was ist dann? Lasst uns Erfahrung sammeln. Vossfelde ist ein Beispiel dafür. Und die Erfahrungen sind gute Erfahrungen, die werden miteinander geteilt. Es werden auch die Schwierigkeiten erzählt, weil Veränderungen auch immer einen gewissen Abschiedsschmerz bedeuten. Und weil sie auch Ängste auslösen. Und wir alle haben gewisse Verlustaversionen. Wir können alle Geschichten davon erzählen, was wir alles schon verloren haben und das Verlieren auch immer blöd ist. Aber manchmal gibt es im Verlieren auch etwas, was wir gewinnen können. Und manchmal ist es eben der Blick über die eigene Gemeinde hinaus. Und dafür zu werben, ich finde, das geht diese Landeskirche in einer sehr, sehr, sehr guten Weise an.
Und das ist auch jetzt Ihr Ansatz, um mit Menschen umzugehen, die gerade Verlust empfinden und deshalb Widerstand formulieren oder Widerstand formieren gegen diesen Reformprozess?
Wenn Sie mit Widerstand meinen, dass Anfragen gestellt werden, dass Skepsis stark zum Ausdruck gebracht wird, dass Rückmeldungen gegeben werden, dass Enttäuschungen geteilt werden, sage ich ja. Genau das gehört alles dazu. Das gehört zu Change-Prozessen. Zweifel gehört dazu. Irritationen gehören dazu. Auch die Frage, also welches Bild haben wir jetzt eigentlich? Ihr sprecht davon, dass wir, dass hier noch eine Menge Senfkörner sind, die erst nochmal blühen und wachsen müssen. Und dann sprecht ihr davon, dass am Baum die Ortsgemeinden diejenigen sind, die die eigentlichen Früchte dieser ganzen Veränderung sind. Was heißt das denn jetzt eigentlich konkret? Werde ich das Geld haben dafür, um unser fantastisches Krippenspiel, was wirklich 2 Monate lang ein absolutes Event ist, schon allein in der Vorbereitung in unserer Gemeinde, werde ich das Geld dafür haben? Ja oder nein? Werde ich die Verantwortung haben für den Friedhof? Ja oder nein? Sagt mir, wie es ist. Und wir können so viele Fragen wie möglich beantworten. Es gibt ja auch eine ganze Fragensammlung. Über fast 200 Fragen haben sich in diesem Prozess ergeben. Die müssen beantwortet werden. Dafür gibt es etliche Arbeitsgruppen, die daran arbeiten. Und gleichzeitig gibt es noch nicht für alles und jedes ein fertiges Antwortsetting. Und in dieser Spannung, jetzt zusammen unterwegs zu sein, auch zu ermöglichen, dass wir noch kommunikativere Formate miteinander haben, dass es nicht einfach nur Infoveranstaltungen gibt, wo wir sagen, als Synode, als Synodenvertretung, als Kirchenregierung, als Bischöfin, als Landeskirchenamt, so könnte das ungefähr gehen, sondern wo es auch Gespräch untereinander gibt. Die einen haben schon ein Bild, wie es ungefähr sein könnte, die anderen nicht, und dann sagt der Dritte, sag mal, ist das denn so, dass ich mich lokal engagieren kann, aber auch regional? Oder ist das ausgeschlossen? Natürlich ist es nicht ausgeschlossen. Aber wenn du deine Gaben lieber dort einbringen möchtest, tu das. Wir wollen das ermöglichen. So, darum geht es. Und insofern Widerspruch, Fragen, Skepsis, Kritik. Jetzt sind sie dran und jetzt werden sie miteinander bearbeitet. Wir haben ein fantastisches Büro für diesen Zukunftsprozess, wo schon seit Jahren engagiert an diesen Fragen gearbeitet wird. Und damit sind wir natürlich noch nicht fertig.
Denkt man diesen Prozess jetzt noch weiter, vielleicht über die Grenzen der Landeskirche in Braunschweig hinaus, stellt sich ja vor allem für uns hier in Hannover immer wieder die Frage, braucht es eigentlich noch so viele evangelische Landeskirchen in Niedersachsen? Also das ist das verschriebene F-Wort, die Frage nach der Fusion der evangelischen Kirchen in Niedersachsen. Ich habe mir mal sagen lassen, in der Landeskirche Hannovers wird man das niemals fordern, denn das sind die Großen und wenn die das sagen, ist es sowieso verbrannt. Aber ist es nicht der gleiche Gedanke zu sagen, wir haben zu viele Gemeinden, zu viel Struktur, zu viel Verwaltung, zu viele Kirchenämter für immer weniger Mitglieder, und wäre das dann nicht folgerichtig zu sagen, wir brauchen auch einen Prozess, der dahin geht?
BSWC, Strukturfragen, Strukturabbaufragen, Strukturvereinfachungsfragen gehören auch auf die landeskirchlichen Ebenen, gehört auch auf die EKD-Ebene. Gehört auch dorthin, wo schon verschiedene Modelle gut laufen und wohin kann man diese Modelle weiterentwickeln. Ich erlebe jetzt hier in Niedersachsen ein ganz fantastisches Modell, diese Konföderation, die ja, und das ist etwas, was ich von Anfang an auch in den Bewerbungs- und Kennenlerngesprächen immer wieder erfragt habe. Wo können wir diese Zusammenarbeit vertiefen, verdichten, noch stärker routinisieren, noch besser miteinander die Lasten tragen? Da gibt es die etwas kleineren Geschwister, da gibt es die etwas größeren Geschwister. Aber ich finde, Kirche ist auch dafür bekannt, dass sie mit diesen Modellen durchaus gut und kreativ umgehen kann. Ja, diese Fragen, wie können wir auch auf dieser Ebene Strukturen vereinfachen, die werden kommen. Und wenn alle Gremien da einen guten Konsens miteinander haben, gehen wir darauf zu. Jetzt geht es erstmal darum, die Transformationsschritte, die die Landeskirche ins Auge gefasst hat, die sie vorhat, worauf sie committed ist, miteinander anzugehen, das zu nutzen, dass wir eine kompakte Landeskirche sind, die eine Menge Kraft bündeln kann, das zu erreichen, was wir uns da vorgenommen haben. Und dann schauen wir auf die nächsten Schritte.
Über die Grenzen hinwegzuschauen, ist vielleicht die Überleitung das Stichwort für den nächsten Themenblock. Ihre Landeskirche reicht ja sogar bis nach Sachsen-Anhalt hinein. Es gibt da zwei Exklaven, Calvörde und Blankenburg. Wie sehr beschäftigt Sie denn vor diesem Hintergrund die anstehende Landtagswahl?
Die anstehende Landtagswahl beschäftigt uns sehr, aber nicht erst die Wahl. Demokratie ist mehr als wählen gehen. Demokratie bedeutet Beteiligung, Mitwirkung und viele Menschen aus den kirchlichen Kontexten, aus der evangelischen Kirche engagieren sich, vernetzen sich, sind Teil von Bündnissen, von demokratischen Bündnissen, wenn es darum geht, auch Demokratiefeste zu organisieren, Zeichen zu setzen. Dann sind auch die Kirchengemeinden dabei. Ja, die anstehenden Wahlen beschäftigen mich, aber mich beschäftigt auch im Vorfeld und das schon länger, woher eigentlich diese Radikalisierung bei einem Anteil von Menschen in unserem Land kommt, welche Ursachen das hat. Woher kommt die Radikalisierung in der Sprache? Woher kommt die Radikalisierung in ausgrenzenden Gesten und Grenzverschiebungen? Wir wissen alle, Studien sagen, ja, es hat auch mit einem Anteil von seelischer Verarmung zu tun, mit Frustration, mit Ressentiments. Ich bin nicht dazu berufen, abschließende Analysen zu geben. Aber die Frage treibt mich um. Und mich treibt die Frage um, was können wir als eine von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Kräften tun? Als eine Kraft, die sich sorgt um die Seele von Stadt und Land, von Gemeinschaft und den Einzelnen. Und ich glaube, das, was wir tun können als Kirche, ist, offene Räume zu schaffen, Gespräch anzubieten, Lebensbegleitung anzubieten. Es nimmt nicht Wunder, dass gerade Beratungsstellen, Lebensberatungsstellen, die höchste Nachfrage haben in unserer Landeskirche. Das ist gefragt. Seelsorge ist gefragt. Seelsorge als die Muttersprache der Kirche. Das ist gefragt. Aber auch, wie schaffen wir das, als fröhliche Christenmenschen gelassen und wach, standfest zu bleiben, dort, wo es darum geht, zu sagen, diese Partei ist nicht wählbar. Gleichzeitig sehe ich auch, dass wir das an verschiedenen Themen immer wieder konkret ins Gespräch bringen müssen. Mich erschreckt, in welcher manchmal verharmlosenden Weise Dinge formuliert werden, zum Beispiel im Wahlprogramm der AfD, aber der Grundton darin ein anderer ist. Wenn davon gesprochen wird, dass Engagement unterstützt werden soll bei allen Vereinen, die eine patriotische Grundhaltung haben, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an. Und es gehen bei mir alle Alarmglocken an, wenn Menschen meinen, ja, lasst sie doch mal machen, dann entlarven sie sich selber. Ich traue dem nicht. Ich traue dem nicht. Aber ich habe Vertrauen in eine Gesellschaft, die weiß, dass es sich besser gemeinsam lebt, wenn wir teilhaben lassen, alle. Egal, woher sie kommen, egal, welche Gaben und Handicaps sie einbringen, egal, welche sozialen Voraussetzungen sie mitbringen, dass Teilhabe, dass Respekt, dass Würde eine Gesellschaft wachsen lässt und dass dieses in Frage zu stellen, eine Gesellschaft eher vergiftet.
Die AfD in Sachsen-Anhalt positioniert sich in ihrem Regierungsprogramm, wie Sie es nennen, wie Sie ihr Wahlprogramm nennen, ja auch deutlich zur Kirche. Und zwar wird da unter anderem gefordert, das Kirchenasyl oder die Staatskirchenleistungen sein zu lassen, einzustellen. Das sind jetzt zwei Positionen, wo es sehr deutlich um die Kirche geht. Ich würde sagen, eben noch keine Extrempositionen. Also das Kirchenasyl ist auch in Niedersachsen sehr umstritten, also auch in der politischen Mitte umstritten, wie es ausgestaltet werden soll. Ich würde sagen, man hat sich auf einen Konsens geeinigt, aber wir hatten in den vergangenen Jahren noch Fälle, wo es brüchig wurde, wo es kritisch diskutiert wurde. Staatskirchenleistungen, dass die eigentlich abgeschafft oder abgelöst werden sollen, ist Auftrag des Grundgesetzes, nur die politische Einigung dazu fehlt. Sind das aus Ihrer Sicht aber Positionen, die deutlich machen, dass die AfD sich gegen die Kirche als solche positioniert?
Die Positionierung der AfD gegen Landeskirchen geht ja weit über das, was Sie genannt haben, hinaus. Wenn es das abwertende Reden darüber gibt, die Kirchensteuerkirche oder die Regenbogenkirche, dann sind das ja immer wieder abwertende Rhetoriken, die da etwas mürbe machen wollen, wo ich sehr deutlich und sehr klar dagegen stehe. Und zwar erstens, das, was wir als Kirchen miteinander für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun und leisten. Das läuft deshalb, weil sich Menschen dafür committen, weil sie ihre finanzielle Kraft dort einbringen, weil sie diese Option gewählt haben. Ohne diese Arbeit im Bereich von Kirche in Kontakt, nur wo die Kontaktflächen sind oder Angebote für Jugendliche, für Kinder, für Senioren, für Menschen in Lebenskrisen, Angebote für Menschen in Krankenhäusern wie auch in Gefängnissen. Ohne all diese Angebote wäre eine Gesellschaft weitaus ärmer. Das heißt nicht, dass wir unsere Daseinsberechtigung daraus beziehen, ganz und gar nicht. Kirche ist eine jahrhundertelange präsente Einrichtung, die sich darauf konzentrieren muss, da zu sein für die Menschen, dann, wenn sie gebraucht wird. Wenn es beispielsweise darum geht, Trauer in Katastrophenzeiten genauso zu teilen wie das Glück und den Alltag und Lebensstationen von einzelnen Menschen. Wenn das nicht wäre, wäre es sehr viel ärmer in einer Gesellschaft. Und wenn das nicht wäre, dass Menschen immer wieder davon sprechen, was heißt es eigentlich, dass wir aus Gnade das sind, was wir sind. Das teilen Christen und sie tun das in einer säkularen Gesellschaft, die sie fröhlich bejahen und anerkennen als ein Teil von vielen verschiedenen anderen. Diese Vielfalt miteinander zu leben, die sehe ich gefährdet, wenn extreme Kräfte dieses so mürbe machen. Und mir geht es jetzt nicht um Institutionenerhalt. Institutionen sind alle durchaus gerade sehr angefragt. Die Kirche ist da nicht die einzige. Wir haben eine Vertrauenskrise in viel mehr Institutionen als der Kirche. Und wir haben Bruchprozesse. Aber das mürbe zu machen, indem man mit den Ängsten und dem Ressentiment von Menschen spielt, da sage ich nochmal nein.
Sie haben in der ECPO ja schon einige Erfahrungen damit, wie man mit AfD-Wählern umgehen kann, umgehen sollte, weil die AfD einfach im Osten Deutschlands schon viel länger, viel stärker ist. Welche Erfahrungen sind das denn? Was würden Sie sagen, wie man mit den AfD-Wählern umzugehen hat?
Das Gespräch suchen, immer wieder, bei jeder Gelegenheit, in allen Möglichkeiten und nachfragen. Nachfragen, warum Menschen welche Schlussfolgerungen ziehen. Manchmal hat es damit zu tun, dass infrastrukturelle Dinge abgebaut worden sind, dass Verunsicherung sich so breit macht, wenn die Gesundheitsversorgung so weit weg ist. Wer soll mir dann noch helfen? Vereinsamung. Einsamkeit ist ein Riesenthema. Und dass das auch eine politische Dimension haben kann, das ist uns oft genug vor Augen geführt worden und das erlebe ich immer wieder. Rollenbilder, die plötzlich ins Wanken gekommen sind. Rollenbilder, Männer, Frauen. Auch das, was das für Irritationen auslöst. All dieses immer wieder miteinander zu thematisieren. Das ist etwas, was ich als erste Erfahrung habe. Die zweite Erfahrung ist, nichts schönreden. Es ist nicht schön zu reden, dass beispielsweise Veränderungen auch in der, beispielsweise in solchen Landschaften wie in der Lausitz, dass diese Veränderungen auch schmerzhafte Einschnitte gewesen sind und dass niemand das Recht hat, irgendwo ein gelobtes Land zu versprechen durch ein paar Strukturveränderungen. Ernst nehmen, glaubwürdig bleiben und gleichzeitig auch ehrlich darüber sein, dass nicht einer mit eindeutigen Lösungen plötzlich von heute auf morgen den Schalter umlegt. Diese Welt ist überkomplex und alles, was wir tun können, ist, in diesen Überkomplexitäten Handlungsspielräume zu schaffen, damit Menschen auch wieder Wirksamkeit erleben. Und das ist schon ein großer Schritt.
Im Verhältnis zur AfD hat sich die Kirche gerade sehr, sehr deutlich positioniert, haben sich die leitenden Geistlichen der Kirche deutlich positioniert. Gleichzeitig wird ja sehr kontrovers diskutiert, wie politisch Kirche sein soll, wie politisch oder parteipolitisch vor allem Kirche sich äußern soll. Ich erinnere da an die Diskussion, die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner im vergangenen Jahr noch einmal angestoßen hat. Da ging es um Fragen zu Tempolimit, wo sie meinte, dass da soll ich die Kirche bitte raushalten. Ich meine, die Kirche hat sich damals dazu geäußert, weil es auch eine Klimaschutzfrage gewesen ist. So kann man es durchdiskutieren. Da möchte ich kurz daran erinnern, für unsere Hörerinnen und Hörer, dazu gibt es eine Podcast-Folge mit den Landtagsabgeordneten Christian Calderon und Michael Lühmann aus dem vergangenen Jahr. Die werde ich in den Shownotes nochmal verlinken. Das ist vielleicht ganz passend zu diesem Thema. Aber wieder zurück zu unserem Gespräch. Wie sehen Sie das denn? Wie stark politisch muss sich denn die Kirche einbringen?
Erst einmal sind wir das Team Evangelium, um es mal mit dem Zitat von Michael Herbst zu sagen. Wir sind das Team Evangelium. Und wir sind diejenigen, die sagen, Glaube ist nicht nur eine Privatsache und nicht nur etwas für die Innerlichkeit. Da gehört es auch hin, Aber das, was den Glauben auch ausmacht, ist, dass er darauf drängt, nicht nur die Welt anders zu sehen, sondern sie vielleicht auch zu verändern. Und da bin ich bei der, dann bin ich auch bei der Sorge für die Polis, also für die Politik. Wir sind auch mit eine der Kräfte, die auf gute Weise vielleicht dafür sorgen kann, dass politisches gutes Miteinander möglich ist. Und dass dort unterstützt wird, wo vielleicht Brücken gebaut werden müssen, wo Balancen neu gefunden werden müssen, wo schwierige Situationen ausgehandelt werden müssen. Ich komme aus einem Land, in dem in Wendezeiten runde Tische sehr, sehr wichtig geworden sind. Und nicht von ungefähr waren Vertreterinnen und Vertreter aus kirchlichen Zusammenhängen mit an diesen Tischen. Der Gedanke von runden Tischen ist etwas, was zur Politikermöglichung auch gehört. Brücken bauen. Und gleichzeitig auch dabei nicht vergessen, wir stehen nicht auf irgendeinem moralisch höheren Berg und winken mit dem Zeigefinger. Ganz und gar nicht. Sondern anwaltlich und standfest müssen wir dort sein, wo Menschen zu wenig Gehör bekommen, wo Menschen vielleicht übersehen werden, wo ein Schmerz nicht ausreichend mit eingespeist wird in die Debatten und Diskussionen. Da geht es darum, politisch, anwaltlich auch einzutreten. Aber nicht von dem hohen moralischen Berge herunter. Ganz und gar nicht.
Liebe Frau Landesbischöfin Bammel, ich könnte mich noch stundenlang weiter mit Ihnen unterhalten. Ich fürchte, unsere Zeit kommt nur leider langsam zum Ende. Aber das war ja nur ein Auftakt eines Gespräches. Wir können uns gerne wieder treffen. Wir behalten die diskutierten Themen weiter im Blick. Und für heute sage ich herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.